ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Frohes neues Jahr 2025. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in dieses neue Jahr. Fitnessstudio Tag 2 für alle, die mehr Sport machen wollen. 25. Gutes Stichwort auch für uns, denn wir reden jetzt über Sport, über die nordische Kombination. Und dafür haben wir heute eine absolute Legende zu Gast, Johannes Ritzek. Er ist Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und hat nach einer langen, langen Durststrecke Ende November 2024 in Ruka endlich wieder einen Weltcupsieg gefeiert.
Eisige Temperaturen von minus 17 Grad. Johannes Ritzek wusste gar nicht, wie ihm geschieht, grinste übers ganze Gesicht. Der Grund: auf der Großschanze am Berg gelingt ihm ein nahezu perfekter Sprung. Seine Weite 142 Meter bedeutet Position 1 vor dem 10-Kilometer-Lauf. 47 Sekunden beträgt der Vorsprung von Johannes Ritzek. Es ist von Anfang an ein einsames Rennen gegen die Uhr und gegen den inneren Schweinehund. Und der Vorsprung für Ritzek bleibt konstant auch nach knapp der Hälfte der Strecke. Bundestrainer Erik Frenzel und Ritzek klatschen sich schon rund 400 Meter vor dem Ziel im Anstieg ab. Fast 6 Jahre hat er warten müssen. Am 11. Januar 2019 zuletzt einen Gundersen gewonnen in Val di Fiemme in Italien. Und auch heute gewinnt Johannes Ritzek. Direkt hinter der Ziellinie, da erkennt er seine Schwester Coletta, selber ja erfolgreiche Langläuferin. Sie ist die erste Gratulantin. Julian Schmid mit den größten Energiereserven auf Rang 2 dahinter. Vinzenz Geiger kann ja gar nicht wahr sein. Der Dreifacherfolg für die nordischen Kombiniere des DSV ist perfekt.
Und damit herzlich willkommen, Johannes Ritzek. Schön, dass du da bist.
Er freut mich. Hallo.
Ja, wir haben jetzt gerade noch mal reingehört in diesen Audioteppich. Ende November in Ruka dein Sieg 2024. Deutscher Dreifacherfolg ja auch mit Julian Schmid und Vinzenz Geiger zusammen. Und im Zieleinlauf deine Schwester Coletta. Die hast du sofort entdeckt dahinter dieser Bande. Emotionen pur, oder? Oder was ging da in dir ab?
Ja, also was ich immer noch, wenn ich dran denke, Gänsehaut pur, das war erstmal ein Tag, wo ich unglaublich dankbar bin, dass ich so einen Tag jetzt nochmal auf meine alten oder älteren Tage erleben darf. Trotz aller Erfolge, die ich schon erreicht habe oder erreichen durfte, war das doch ein ganz besonderer Tag. Ja, zum einen, was mir da gelungen ist, dass ich als erster starten darf mit richtig Vorsprung, also dass mir so ein guter Sprung geglückt ist. Ich wusste, dass das irgendwo in mir steckt, da habe im Sommer ganz viele tolle Sprünge gemacht, aber dass das natürlich dann right place, right time. Ruka ist immer so eine Wackelgeschichte, die Schanze ist nicht leicht, habe ich super erwischt und dann, dass das sich auch so ergibt. Wir sind nicht ganz so oft mit den Langläufern unterwegs, das ist Ruka, Lillehammer, dann am Ende noch in Lahti und in Oslo und dass da dann meine Schwester einfach, das war auch der Sprinttag, wo ich dann vor dem Probedurchgang noch bei ihr den Prolog geschaut habe, dann nach dem Springen ihre Heats, sie meinen Sprung sehen konnte, da war sie gerade beim Auslaufen, da habe ich sie auch schon jubeln gehört, das ist ja irgendwie auch, die eigenen Familienstimmen hört man immer gut raus und ja, gerade ich oder auch meine Schwester haben auch nicht die leiseste Stimme, gerade wenn man halt jemanden anfeuert, dann sowieso nicht.
Mit Inbrunst dabei quasi.
Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Okay. Und dann war das halt auch so ein Rennen, das für mich auch von der Herangehensweise ganz neu war. Da hat mir auf jeden Fall auch der Erik geholfen. Der kennt die Situation noch besser als ich. So oft war ich noch nicht führender mit Vorsprung im Weltcup. Und habe dann wirklich cool mein Rennen machen können, da wirklich fokussiert bei mir gewesen, aber dann gerade auch die letzte halbe Runde, die war dann wirklich zum Genießen. Habe da schon meine Schwester am langen Anstieg gehört und deswegen war ich ein bisschen verwundert eigentlich, dass er dann so schnell im Ziel war. Meine letzten Runde, dann war er nicht mehr im Anstieg, sondern eben im Ziel. Und aber als ich sie dann gehört habe, das ist dann doch trotzdem was anderes, wenn man dann wirklich die Ziellinie überquert hat. Ich wusste das dann ja schon, sag ich mal 400-500 Meter vorher, dass ich heute da gewinnen werde oder gewinnen, ja, höchstwahrscheinlich gewinnen werde. Aber wenn es dann einfach wirklich Wirklichkeit ist, dann lässt man sich den Emotionen erstmal freien Lauf. Und das war da schon ganz viele Faktoren eben dass meine Schwester da war, dass wir dann noch einen Dreifachsieg hatten. Ich habe die anderen dann noch auf der Zielgerade quasi angefeuert, dass ich das erreichen durfte. Ja, war einfach ein so schöner Tag und ich bin wirklich unglaublich dankbar.
Und wir halten fest, Coletta Rizek nicht nur auf Langlaufskiern richtig schnell unterwegs, sondern auch zu Fuß, wenn es um ihren eigenen Bruder geht. Was hat sie denn in dem Moment gesagt, als sie dich umarmt hat? Also die Bilder gingen ja wirklich um die Welt. Wie ihr euch da auch so richtig gefreut habt.
Ja, was hat sie da gesagt? Also ja, erstmal einfach gejubelt, geschrien. Ich glaube, wir waren beide, ja, die ein oder andere Träne in den Augen gehabt. Dann, ja, wie unglaublich das von mir war, wie unglaublich ich bin. Und das, ja, das so zum Hören von so einem wichtigen Menschen. Ich habe dann auch direkt danach mit meiner Frau telefoniert, die da auch, ja, immer auch ganz oder am allermeisten damit mit mir leidet und mich unterstützt, aber auch vor allem. Und da war das schon wirklich mir wichtig. Jetzt natürlich die Coletta, weil sie vor Ort war, meine Frau dann aber auch einfach mit denen dann auch diese ersten Emotionen zum Teilen. Und ja, da haben wir einfach, ich mit der Coletta dann natürlich über mein Rennen, über ihr Rennen, was das für ein unglaublicher Tag ist, dass wir das beide nicht so ganz fassen konnten, was da heute passiert ist, was ich da geleistet habe. Und ja, waren wirklich ja, ein sehr, sehr eindrucksvoller und ein Tag, der lang oder der immer in Erinnerung bleibt.
Ja, und einer, der sich auch riesig für dich gefreut hat, ist euer Sportdirektor Horst Hüttel. Und der hat direkt mal eine Frage an dich.
Ja, lieber Johannes, du hast ja heuer jetzt nach 4 Jahren wieder mal einen Weltcup gewonnen. Erzähl uns doch mal, wie es dir gelungen ist, in den letzten Jahren diese Energie und diese, wie soll ich mal sagen, auch Bereitschaft hier all in zu gehen, wie das dir einfach gelungen ist, immer so, wie soll ich mal sagen, aufrecht zu halten. Weil das ist einfach was uns natürlich auch als Funktionäre, als Sportdirektor interessiert, wo wir vielleicht das ein oder andere auch auf den ein oder anderen Sportler übertragen können.
Ja, ja, danke erstmal für die Frage. Also das ist auch gar nicht so eine leichte Frage, wie das so zustande kam. Ich durfte ja schon ganz, ganz viel erreichen und ja, gerade nach Olympiasieg, Weltmeistertitel, wo ja, sag ich mal, so das die Ziele dann ja eigentlich, wo man sagt, sportlich nicht einem ausgehen, aber wo man sagt, ja, das hat man jetzt ja schon alles erreicht. Was ist denn dann mein nächstes Ziel oder wo will ich denn hin? Da war es dann, war natürlich dann auch nicht so leicht, sich da nicht zu motivieren, aber irgendwo so ein Ziel zu finden. Aber ich für mich habe dann auch einfach festgestellt, hey, das ist, erstmal mache ich den Sport, weil er mir unglaublich viel Spaß macht, weil das wirklich so das ist, wo mich erfüllt, wo ich mich auch ja, einfach irgendwie ausleben oder halt einfach dieses, als kleines Kind war es ja schon ein Traum für mich, im Weltcup zum starten. Und man sagt ja zwar dann, dass man Olympiasieger, Weltmeister werden will, so, aber man weiß das ja als Kind gar nicht, was das bedeutet oder das ist ja noch ganz, ganz abstrakt, Olympiasieger. Also es geht ja erstmal, dass man da in dem Weltcup-Zirkus dabei ist das darf ich ja immer noch machen und ich bin immer noch auf höchster Ebene unterwegs und das war so ein Punkt, wo ich dann einfach, hey, ich mache das ja in erster Linie, nicht nur wegen den Ergebnissen, sondern weil es mir unglaublich viel Spaß macht, weil es einfach schön ist und das macht's immer noch und ich brenne immer noch dafür, mich ärgert's immer noch, wenn ich nicht so gut springe oder nicht so weit springe, mich freut's immer noch, wenn ich weit springe und das ist dann oft egal, ob das im Wettkampf, im Training, ob das jetzt bei einem Testrennen, bei einer deutschen Meisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft, also es freut ja einen, wenn man weit springt, das so oder wenn man schnell läuft, wenn man einen Zielsprint gewinnt, das ist ja immer schön, dann ganz egal, wer die Gegner sind. Natürlich hat es, wenn man im Weltcup ist, nochmal eine andere Ernsthaftigkeit oder bei einer WM dann nochmal mehr, einfach weil auch das Drumherum größer ist und die Aufmerksamkeit höher. Aber dieses Ursprüngliche, auf das habe ich mich dann irgendwie zurückbesinnt und habe festgestellt, hey, mir macht das immer noch unglaublich viel Spaß. Und dann noch dazu, wo ich sage, hey, irgendwie die Sportart ist auch im Wandel. Es ist viel mehr Fokus auf Springen kommen, auch im Training einfach das eine Wichtigkeit oder eine andere Balance dann gefunden und mich dann auch irgendwie als Skispringer, als Springer neu erfunden, in Anführungszeichen, wo man dann einfach auch bisschen die Technik anpassen musste. Und das hat mir aber unglaublich viel Spaß gemacht, das Tüfteln. Auch wenn es natürlich immer wieder Rückschläge gab und deprimierende Phasen. Und da bin ich wieder auch bei meinem Umfeld. Die Trainer haben mich natürlich da auch immer super unterstützt. Aber es ist mehr so dieses Technische und dieses Emotionale muss dann ganz viel die Familie, Freunde, vor allem meine Frau eben abfedern. Aber mir hat es immer noch dieses Arbeiten unglaublich viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich, glaube ich, dran geblieben. Und da gab es natürlich immer wieder schöne Momente und dann muss man auch so für sich, wann bin ich denn zufrieden nach so Erfolgen? Bin ich dann wirklich immer nur zufrieden, wenn ich gewinne? Weil dann bin ich ja nie zufrieden, also selten zufrieden, weil man kann nicht immer gewinnen. Also vielleicht ein schlechtes Beispiel jetzt gerade in der Kombination mit Mial, der jetzt die letzten Jahre viel gewonnen hat, jetzt aber auch merkt, dass es nicht ganz immer so weitergeht. Und das muss man dann auch einfach, wenn man die Zufriedenheit über kleinere Schritte oder die Ergebnisse vielleicht nicht so hoch zu hängen, wie man das vielleicht gerne tut. Natürlich in der Öffentlichkeit und im Umfeld wird man viel reduziert auf die Ergebnisse, aber für einen persönlich kann man das dann auch ein bisschen losgelöster sehen. Und ich glaube, das sind so diese Punkte, wo ich so ein bisschen einfach justiert habe, zum Sagen, ich habe unglaublich viel Spaß, mich lassen da schlechte Ergebnisse nicht zu sehr runterziehen. Und ich habe aber immer noch das Vertrauen in mich, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich auch noch weiß, auch spüre noch, das steckt in mir. Und umso schöner war dann, glaube ich, auch dieser Sieg, zum Sagen, hey, ja, es steckt wirklich noch in mir und es ist jetzt dann doppelt schön irgendwie.
Das klingt ja nach einer sehr individuellen Lösung. Kann man trotzdem so einen Ratschlag als ja wirklich Top-Athlet loswerden und sagen, an andere Athletinnen oder Athleten, die in der gleichen Situation stecken, in derselben Situation stecken, macht das so und so und das hilft euch dann in dieser Durststreckenphase? Oder sagst du, da muss jeder für sich individuell auf sich selber hören?
Also so ein pauschales Rezept ist immer schwierig und sicher, da gebe ich zu. Also das hilft nicht jedem zum Sagen, mach das so und so, versuch da, ich will ja nicht sagen, die Ansprüche runter zum Schrauben, sondern versuch auch mit kleinen Erfolgen. Das ist vielleicht, obwohl das ist vielleicht schon das, wo man sagt, mit kleinen Erfolgen sich auch zufrieden zu geben. Nicht immer den Anspruch zu hoch an sich zu haben. Die Ziele schon hoch zu haben, das war ja auch bei mir immer so. Ich wollte auch zu den Meisterschaften immer mit im Weltcup starten, auch vorne mit, also die Ziele oder wie man die auf jeden Fall nicht sich zu niedrig setzen, aber trotzdem sich auch über kleinere Zwischenerfolge zu diesem Ziel oder kleinere Zwischenetappen einfach auch zum Freuen und die positiv mitzunehmen, damit diese Freude oder dieser positive Grundrhythmus einfach da bleibt. Natürlich gibt es immer wieder Rückschläge und die darf man dann auch nicht unauthentisch dann irgendwie überlächeln. Da bin ich ja auch wirklich nicht der, also ich ärgere mich auch gescheit, wenn es mal nicht läuft und das verraucht dann aber auch wieder schnell. Das ist natürlich manchmal so, in der Öffentlichkeit kommt dann immer so diese erste Reaktion und da habe ich mich auch schon gebessert, aber da ist man dann schon mal sauer und dann sage ich, ja, was macht es dem jetzt wirklich Spaß? Ja, aber genau, weil auch diese Emotionen dazugehören und das ist auch das Schöne, dass man da so emotional sein kann, weil das ja einfach zeigt, dass es einem wertvoll ist. Aber ich glaube, das als Tipp vielleicht, einfach diese Zwischenziele auch zum Sehen und nicht nur dieses an den Ergebnissen festzumachen, ob das mir Spaß macht oder ob das für mich ist. Also natürlich gibt es auch sicher Leute, die nur von den Ergebnissen getrieben sind, aber ja, da habe ich dann, weil ich das nicht selber nicht weiß, da habe ich jetzt dann auch nicht den Ratschlag, wenn die Ergebnisse ausbleiben, weil ich das einfach für mich sehe, dass das jetzt auch nicht nur an den Ergebnissen festzumachen ist.
Also die berühmte Frage nach der Perspektive, ne? Ob das Glas halb voll oder auch halb leer ist.
Ganz genau, so kann man es vielleicht runterbrechen. Wenn man es nur, also so wird es mir gehen, wenn man es nur wegen den Ergebnissen macht, dann ist man ja wirklich, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann fällt es einfach schwer, da positiv zu sein. Es ist ja, wenn ich jetzt ein schlechtes Ergebnis habe, dann analysiere ich das natürlich und versuche wieder hier und da an der Stellschraube zu drehen und ist für mich dann natürlich erstmal, wie schon gesagt, die Emotionen rauslassen, aber dann auch anspornen zum sagen, hey, woran kann ich jetzt wieder tüfteln?
Also sagen wir mal so, du hast ja auch noch nichts zertrümmert. Da gibt es ja Tennisspieler, ne? Da sehen die Schläger danach ein bisschen schlimmer aus. Das zum Thema Emotion.
Ja, der Stock ist dann schon, wenn er brechen darf, dann nein, im Rennen bricht er und danach, wenn man, nein, aber das so schlimm habe ich, also ja. Noch nicht ganz so schlimm ist. Aber ja, die ein oder andere Brille oder der Helm ist schon mal in die Ecke geflogen.
Aber du hast noch keinen auf Björn Borg gemacht?
Nein.
Ja, okay. Vor einer Woche war Horst Hüttl ja bei uns zu Gast und hat mit mir unter anderem über die nordische Kombination gesprochen und ganz wichtig, kein Blatt vor den Mund genommen. Was er gesagt hat, hört euch doch die Folge einfach mal an, findet ihr bei uns in der ARD-Audiothek. Wir haben es jetzt gerade gesagt, 5 bis 6 Jahre, kein Weltcupsieg. Du hast auch gerade gesagt, du bist in einem fortgeschrittenen Alter. Also mit 33 finde ich jetzt persönlich, bist du noch nicht so alt, aber Sportler, versteht man. Hast du zwischendurch dann auch vielleicht mal ans Aufhören gedacht?
Ja, das steht dann so, was heißt im Raum, aber das ist dann so, ja, dann schmeiße ich es halt hin. Aber ich glaube, das war mehr so aus dieser ersten, wie ich schon gesagt habe, aus dieser ersten Frustemotion raus. Und so wirklich längerfristig und tiefgründiger drüber nachgedacht. Also ganz konkret noch nicht, aber ich weiß jetzt natürlich, dass meine Sportlerlaufbahn endlich ist. Merkt es hier und da natürlich auch. Also die Zeit für die Regeneration oder die Räume muss ich mir immer mehr einräumen oder immer mehr geben. Das merkt man schon. Also da hat man sich Anfang 20 oder Mitte 20 schon anders erholt. Aber trotzdem, also wie gesagt, drüber nachgedacht schon, aber jetzt nicht so zum sagen, jetzt dann und dann war ein Punkt, wo ich fast aufgehört hätte, das nicht, sondern ich spreche natürlich auch was dann danach kommen kann oder kommen wird mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinem Umfeld, mache mir da auch viele Gedanken, aber jetzt wirklich, dass ich sage, boah, da hätte ich jetzt hier und da wäre eine Phase gewesen, wo ich fast aufgehört habe, das in der letzten Instanz wirklich nicht.
Also da hat sich auch dein Umfeld dann so ein bisschen aufgefangen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Hast du viele Gespräche geführt?
Ja, also es war aber jetzt nie so, dass ich sage, ich höre auf und will alles hinschmeißen mit einer wirklichen, also wo das dann mal wirklich eine längere Phase ist. Natürlich habe ich mir so mal so aus den ersten Emotionen hier und da dann gesagt, weil es dann Phasen gibt, wo es einen alles ankotzt, weil nichts so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber und genau in den Phasen hat mich das Umfeld einfach gut aufgefangen und mich einfach auch zum längeren drüber nachdenken gebracht und wo man dann einfach oder ich dann auch für mich festgestellt habe, ja, nein, eigentlich mache ich es ja noch viel zu gern und eigentlich, ja, brenne ich einfach noch dafür und das will ich auch noch weiter, aber trotzdem ist irgendwann auch der Punkt, wo man sagen muss, also ewig kann man es einfach nicht machen.
Und eigentlich möchte ich noch nicht ins Wirtschaftsingenieurswesen einsteigen. Hast du dir auch
gesagt? Ja.
Nee, möchte
es
war, nicht.
Nein, es ist, ja, die Frage ist ich habe mein Studium 2020 ja als Wirtschaftsingenieur abgeschlossen und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und das ist auch eine Welt, eine ganz andere Welt, aber auch sehr, sehr spannend. Trotzdem muss ich zum einen damals nicht, als ich das angefangen habe, ja, wie geht meine Karriere denn überhaupt oder wie lange geht die, wie erfolgreich wird die und dass es natürlich jetzt so wird, damit kann man ja eigentlich nicht rechnen und der Sport ist mir immer mehr auch ans Herz gewachsen und auch trotz vieler, sage ich mal, nicht ganz so ja, erfolgreiche Jahre oder so, ist nie irgendwie eine Verbitterung irgendwie gegenüber dem Sport oder so, sondern ganz im Gegenteil, mir ist der unglaublich wichtig, die Kombination hat auch eine schwierige Phase, gerade so was Olympia verbleibt, beziehungsweise eine wichtige Phase, dass die Frauen einfach olympisch werden und da irgendwie, die liegt mir am Herzen und würde ich, oder ich will auch einfach dem Sport irgendwo in irgendeiner Form erhalten bleiben und ich glaube, da gibt es ganz viele Wege, aber irgendwie die Kombination liegt mir am Herzen. Ich bin auch Athletensprecher jetzt gerade bei der FIS und kämpfe da zumindest für die Athleten. Und ja, also da irgendwie, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Aber wie schaust du denn gerade auf die Debatte? Es gab ja auch Kritik von Vinzenz Geiger, Horst Hüttl hatte sich dazu ja auch bezogen oder Stellung genommen, die beiden haben auch miteinander gesprochen. Also wie siehst du gerade die Debatte? Also trifft dich das oder wie gehst du da gefühlstechnisch ran?
Ja, ich verstehe die Debatte und es ist tatsächlich jetzt als Athletensprecher, der da auch bei diesen FIS-Sitzungen mit drin ist, ein bisschen einen Einblick hat in die ganzen Entscheidungsprozesse oder in diese Organisation auch ein bisschen, jetzt wirklich nur Einblicke, da wirklich keine, also ich habe da keine Entscheidung oder wenn es Entscheidungen gibt, dann nur eine Stimme von vielen. Man steht da auch tatsächlich ein bisschen zwischen den Stühlen. Zum einen verstehe ich, dass es nicht leicht ist zu sagen, so viele, wir kriegen jetzt einfach noch 4, 5 Weltcups dazu. Das hängt dann ganz vielen an Veranstaltern. Das ist gekoppelt mit Werbe- und Fernsehverträgen etc. Und das ist einfach nicht alles so umzusetzen. Andererseits verstehe ich und bin ja auch Athlet und hätte gerne einen vollen Weltcup-Kalender. Und wenn es jetzt erst am 18. Januar bei uns weitergeht, dann ist der Weltcup in Ramsau schon fast einen Monat her. Und man weiß ja aus, am meisten Wintersport wird um Weihnachten rum, Anfang Januar geschaut. Und da sind wir nicht auf dem Bild. Also das ist einfach nicht gut für unsere Sportart. Gerade in der Phase, wo wir um den Olympiabeitritt der Frauen kämpfen, wo wir um unser eigenes Bestehen oder um das Bestehen der ganzen Sportart da kämpfen. Und da dann so lange nicht in der Bildfläche zu sein oder auf der Bildfläche zu sein, ist ganz, ganz schwierig und deswegen bin ich da auch so, verstehe ich das, dass man da sagt, ist ja wirklich alles gekämpft worden, dass wir da vielleicht einen Weltcup irgendwie reinkriegen und da stehe ich wirklich zwischen den Stühlen, weil natürlich auch mehr auf der Athletenseite bin und das mitkriege und einfach auch sehe, wie in den letzten Jahren das Stück für Stück immer ein bisschen weniger wird. Und das ist irgendwie eine Tendenz, die nicht ganz so cool ist.
Wie gehst du denn mit der langen Pause um? Also nutzt du die dann fürs Training oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man muss es ja fürs Training irgendwie nutzen. Das ist aber ganz, ganz schwierig. Wie das ist immer situationsabhängig, wie gerade die aktuelle Form ist, wo man vielleicht noch, muss man jetzt im Springen noch irgendwie an was feilen, ist vielleicht hier und da noch eine ruhige Ausdauer, ein Ausdauerblock sinnvoll. Man muss es überbrücken. Aber das ist auch, wie gesagt, diese Herausforderung. Dann sind die Weihnachtstage, dann ist natürlich da auch viel los. Und dann muss man da trotzdem im Modus bleiben, weil man zum einen weiß, es ist noch eine Weile hin, bis der nächste Weltcup ist, aber zum anderen muss man irgendwie schauen, in dem Rhythmus zu bleiben oder in welchem Rhythmus bleibt man dann überhaupt. Also im Winter sind schon Wettkämpfe das beste Training.
Also schwer dann auch wirklich in dieser Wettkampfform zu bleiben, fokussiert zu bleiben, so kann man das sagen. Jetzt hast du gerade gesagt, Ruka ist eigentlich eine relativ schwere Schanze, ne? Ist auch ein bisschen tricky. Dabei hast du in Ruka 5 deiner insgesamt 18 Einzelweltcup-Siege geholt, interessanterweise. Also sehr erfolgreiches Pflaster für dich. Wie sehr würdest du dir denn wünschen, dass die kommende Ski-WM in Ruka stattfindet und nicht in Trondheim?
Ja, tatsächlich, diese Statistiken weiß ich selber. Wir sind ja da auch, also so Statistiken, das macht man ja so, gerade so, wenn man viel unterwegs oder auf Reisen ist, dann greift man natürlich in den Statistiken. Wusste ich tatsächlich direkt. Einerseits, wenn man die Statistik sich anschaut, müsste ich ja sagen, unbedingt, aber ja, zum einen gibt es keine K90-Chance, das ist schon mal der erste Punkt, aber auch Ruka hat einen ganz eigenen Flair da um Weihnachten rum, da dieses finnische Dunkel, dann noch alles verschneit, oft kalt, das hat schon seinen Flair. Weiß nicht, wie das zum einen im März wäre, dann ist es auch immer oft sehr, sehr windig. Wir hatten schon Jahre, wo wir gar nicht springen konnten, weil es einfach zu windig war. Und das ist immer was für Weltmeisterschaften. Also ich hatte oft schon Glück, oft schon auch Pech. Also ich bin auch schon in Kusamo mit keinem Sprung über 100 weggefahren, wo es einfach auch nicht lief. Also da kann man wirklich alles kriegen und dazu noch Zuschauer sind auch euphorisch, aber trotzdem richtig viel los. Es ist ein Skiort, da ist nicht ganz so viel los. Also da zähle ich doch auf Trondheim, dass das einfach auch ein richtiges Sportfest oder Skifest wird. Und deswegen irgendwie wäre es ja schon cool und witzig, weil ich einfach auch weiß, der Ort liegt mir, die Loipe liegt mir, die Schanze kann ich auch ganz gut. Aber trotzdem, Trondheim bietet da schon auch einige Vorzüge.
Allerdings natürlich Heimvorteil, Jarl Magnus Rieber. Jetzt hast du aber schon mal gezeigt, dass du ihn schlagen kannst. Wie sieht denn dein Geheimrezept für Trondheim aus?
Mein Geheimrezept, ja, soll ich das jetzt überhaupt verraten?
Ist es ja, ja nicht mehr geheim. So auf,
nein, ja, in bester Form irgendwo zu sein. Aber das macht ja jeder. Für mich, das habe ich auch oft schon gut hingekriegt und manchmal auch nicht. Gerade bei so Meisterschaften einfach in dem Modus zum sein, zum sagen, hey, ich habe jetzt super trainiert, bin jetzt in der Form und in der Form, in der ich bin. Das ist nun mal so. Aber vor allem bringe ich mich jetzt in einen angriffslustigen Modus, weil jeder weiß, irgendwie Weltmeisterschaften, Olympische Spiele 1 bis 3, das sind die Plätze und danach ist einfach einfach nicht mehr ganz so wichtig. Das so hart das klingt, aber da kann man dann auch irgendwo sozusagen, jetzt geht es nicht auf Platzierung, sondern ich kann jetzt da einfach auch was reinlegen oder will da einfach auch was reinlegen. Aber das ist nicht so leicht zu sagen, man kommt in diesen Modus, weil man ja doch irgendwie keine Fehler machen will. Aber wenn man in diesen Angriffslustigen oder diesen Modus kommt, wo man sagt, hey, ich traue mich jetzt einfach was zum Riskieren, ich freue mich dabei zu sein, aber ich traue mich jetzt das zum Riskieren und das authentisch irgendwie auf die Schanze und auf die Strecke bringt, dann kann da wirklich ganz Großes entstehen. Das habe ich in Falun super geschafft, das habe ich schon in Oslo super geschafft und vor allem natürlich auch in Lahti und ich glaube, das ist so in dieses Mindset zum Kommen, dass man auf seine Stärken da vertrauen kann und dann Spaß und angriffslustig mit Spaß und Freude angriffslustig an die Wettkämpfe geht. Und wenn mir das gelingt, dann...
Ich wollte gerade sagen, aber...
Ja, das hört sich so pathetisch und so ungreifbar an, aber das ist nicht so... jeder ist ja aufgeregt und diese Nervosität vor so großen Ereignissen können einfach ganz schnell hemmen und da muss man einfach in den Modus kommen, wo man diese Aufregung, Anspannung dann in was Positives ummünzt.
Aber es ist ja nicht einfach nur ein großes Ereignis, sondern du hast es gerade angesprochen, Norwegen, schiefverrückte Nation, da werden wirklich zehntausende Menschen auch am Streckenrand stehen und an der Schanze. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie bei so einem Champions League Fußballspiel. Da muss man doch auch irgendwie mit seiner Nervosität irgendwie kämpfen, weil man genau weiß, hier sind mehrere 10.000 Menschen, nicht für mich, sondern für die Norweger. Also wie geht man damit um?
Also ich glaube, wir haben jetzt auch, wenn man es jetzt mit Fußball vergleicht, auch nicht so ein Publikum, dass die jetzt gegen uns wären oder gegen, sondern für die Norweger. Und man kann es ja einfach auch auf sich ummünzen. Die schreien, es ist eh laut und die buhen uns jetzt. Also das ist mir jetzt noch nie vorkommen, dass man jetzt irgendwie ausgebuht wird beim Springen. Aber das kann man ja einfach ummünzen und sich einfach diese Energie selber zunutze machen. Ganz blöd gesagt, zum sagen, hey, ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Die schauen mein Rennen genauso an, weil es ist ja auch mein Rennen und nicht nur das von den Norwegern. Ja. Und dann münzt man das einfach so um. Und deswegen, man hat das gesehen, jetzt in Oberstdorf waren keine Zuschauer bei den Weltmeisterschaften. Das ist dann wirklich das Komische, wo man dann, wenn dann irgendwie gar niemand ist, das ist dann eher einfach diese Energie von den Zuschauern, die fehlt einfach. Und das ist irgendwie was einfach einfach unseren Sport einfach so viel nimmt oder den Sport allgemein, dass ich mich jetzt umso mehr auf Zuschauer und da bin ich dankbar für jeden, freue.
Das kann ja auch individuell gesehen werden, ne? Manche Leute haben sich in dieser Corona-Zeit, die natürlich schlimm war, auch wohler gefühlt, wenn keiner irgendwie zugeguckt hat. Und manche, die haben halt eben das unbedingt gebraucht, dass das Publikum da war. Das kann jeder Sportler oder jede Sportlerin auch für sich handhaben. Mit Julian Schmid und Vinzenz Geiger, ich habe die beiden ja gerade schon mal angesprochen, seid ihr gerade im Weltcup richtig stark unterwegs. Was traust du denn generell eurer Mannschaft zu in dieser Saison und auch bei der WM?
Ja, viel. Also das ist echt jetzt... nein, also...
viel.
Viel bis alles. man hat gesehen, wir also gerade Vinzenz, aber auch Julian hatten jetzt letztes Jahr nicht ganz so eine Saison, wo sie einfach hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Das wissen sie, glaube ich, auch selber so ein bisschen, wo sie es vielleicht hier und da gewurmt hat und wo sie jetzt einfach beide den Sommer echt akribisch gearbeitet, gerade im Sprungbereich. Und dann sind sie jetzt, oder wir alle irgendwie näher, das bisschen näher dran, dass man sagt, hey, jetzt geht's wirklich wieder ums Podest, jetzt geht es auch sogar Richtung Sieg. Das spüren wir auch, dass es einen Jahl merkt, dass wir viel näher dran sind, wo er dann einfach auch das nicht mehr alles so souverän lösen kann und wo er auch ins Grübeln kommt. Und wir haben da jetzt, glaube ich, auch mit Manu, der schon auf dem Podest war, mit Mendelin, mit David, die auch nur in den Startlöchern stehen, die ähnliche Trainingsleistung schon gezeigt haben, wo man einfach sagen kann, hey, wir bauen gerade irgendwie eine Dynamik auf, die es irgendwie auch braucht. Und das habe ich auch aus der Erfahrung gelernt, wenn so eine Mannschaft die Dynamik aufnimmt, dann ist wirklich viel und alles möglich. Und in dieser schönen Situation befinden wir uns gerade. Die Energie nehmen wir mit und ich glaube dann man weiß natürlich nie, was kommt, aber ich freue mich auf die nächsten Wettkämpfe, auf die nächsten Rennen und da glaube ich, wird man noch einiges von uns sehen.
Und auf die WM auf jeden Fall in Trondheim. Ich habe es gerade angesprochen, du bist sechsfacher Weltmeister, du bist zweifacher Olympiasieger. Das letzte Puzzleteil, was so ein bisschen fehlt, ist so ein Gesamtweltcup-Sieg. Schwirrt das so in deinem Kopf?
Nee. Also das ist ja nicht ein Rennen, das sind ganz viele, viele, viele Rennen, die dann mit Punkte gezählt werden. Jetzt haben wir das Punktesystem wird hier und da wieder verändert. Dann wird das und das wieder anders reingezählt. Und das sind so Dinge, die man natürlich selber in der Hand hat, aber auch noch mit andere Faktoren dann eben reinspielen. Und da muss alles so gut laufen. Ich hatte 2017 eine unfassbare Saison, 2014 auch, wo ich beides mal Zweiter im Gesamtweltcup war, wo ich sage, ja, da war der Erik einfach besser, aber das sind dann einfach mehr Punkte hatte und dann einfach auch verdient den Gesamtweltcup gewonnen hat, aber das sind, wer ist dann der beste Athlet der Saison, das ist immer ganz schwer zu sagen und aktuell ist das auch nicht so, wo ich sage, in dieser Konstanz oder in dieser Konstant hätte ich jetzt die Möglichkeiten dazu noch bei jedem Rennen wirklich ganz oben zum Stehen oder ganz vorne dabei zu sein. Weiß ich nicht, ob das vom Alter her auch noch so, dass man wirklich die ganze Saison da in seiner Topform ist, die es einfach jetzt aktuell braucht, um ganz oben zum Stehen. Deswegen natürlich fehlt es jetzt so in der Statistik. Ich bin aber und das auf jeden Fall ganz dankbar für das, was ich erreichen durfte. Und wenn es das, da will man nicht sagen, entweder das oder das und alles muss es auch nicht sein. Also da bin ich wirklich sehr fein damit und habe da jetzt nie keinen Wehmut demnach.
Also die komplette Saison der nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer und natürlich auch die nordische Ski-WM in Trondheim vom 26. Februar bis 9. März gibt es natürlich bei uns in der Sportschau zu sehen, im TV oder im Livestream. Da könnt ihr dann unter anderem den nordischen Kombiniererinnen und Kombinierern um Johannes Rizek, Nathalie Armbruster und Co. natürlich die Daumen drücken. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange mit dabei als aktiver Athlet. Werfen wir mal so einen kleinen Blick in die Vergangenheit. Wie hat sich der Sport in all den Jahren verändert, wo du wirklich sagst, so, da waren wirklich so 2-3 Jahre dabei, da mussten wir uns komplett neu aufstellen, neu definieren als nordische Kombinierer?
Ja, ich bin wirklich schon lange dabei, habe jetzt sogar schon Erik in Weltcup-Starts überholt. Also nur noch der Björn vor mir aus deutscher Sicht und noch ein paar andere, aber da bin ich jetzt schon in den Top-Rankings.
Björn Kircheisen.
Also wirklich sehr viel. Ja, genau, ja. Björn Kircheisen. Genau, und ja, wirklich, als ich ins Weltcup-Team kam oder in den Weltcup kam, war so gerade die Umstellung von den zwei Sprüngen 15 Kilometer auf einen Sprung und 10 Kilometer, das ja jetzt so unser Standardformat ist. Also hat sich da quasi schon das Gerüchte, da schon eine Sache sehr, sehr geändert. Dann aber auch, da war noch ein Hanno Manninen, dann ein Felix Gottwald, Sebastian Hasina, also wirklich noch so, das waren Todd Lodwig, ja. Bill DeMong, das waren wirklich so auch vom Körperbau her einfach nochmal, was das Laufen angeht, viel muskulösere Typen, da war ich dann wirklich so der ganz Schmächtige, war natürlich da auch noch super jung. Aber diese Typen, die sind jetzt über die Jahre einfach ausgestorben, weil dann immer mehr auch sprunglastiger wurde, wo man sagt, irgendwie die 10 Kilometer, man hat dann auch noch mehr gelernt darauf, in den Gruppen zum Laufen, die Jungen in die Gruppen mitzukommen, dann sehr endschnell zum sein. Genau das habe ich in meinen ersten Jahren auch gemacht, bin dann oft vorne reingesprungen in die Gruppen, mich versteckt und dann da das quasi im Endspiel Endspurt gesucht und das hat sich jetzt immer weiter mehr oder weniger so entwickelt, jetzt mit dem Jarl, der es auf die Spitze in Anführungszeichen getrieben hat, der aber dann auch der dann quasi auf Skisprung Niveau, also da hat er auch schon einige Sprungwettkämpfe, wo er wirklich sehr, sehr gut da im Vergleich zu der norwegischen Sprungelite war und der das aber dann natürlich auch gelernt hat, einfach die Rennen kontrolliert von vorne zu laufen, also da jetzt nicht dieses, der ist wirklich ein ganz kompletter Kombinierer, aber diese Ausgangsposition wirklich, die man sich im Skisprung schaffen muss, das ist umso wichtiger, weil es nicht mehr diese Rennen gibt und da vielleicht jetzt um Felix Gottwald oder wie ich das auch noch ich oder der Fabi, also Fabi Riesle, das dann auch oft so in den 14 oder 2010er Jahren dann oft gemacht haben, wenn man dann von Position 20, 25 noch aufs Podest läuft. Es gibt's jetzt eigentlich, selbst in dem Compact Race, wo ja die Abstände dann eigentlich nur bis maximal 1,30 gehen, aber in den 7,5 Kilometern holt man das nicht mehr auf, die Leistungsdichte und gerade die Laufdichte, wie eben schon angesprochen, in den Gruppen verstecken sich dann die guten oder die sehr guten Springer, die sind dann nicht mehr wie früher, denen kann man keine 2 Minuten mehr auf der Loipe drauf geben oder drauf drücken. Also das hat sich definitiv verändert, dass man die Sprungausgangsposition, die muss einfach stimmen und dann gewinnt natürlich schon ein guter Läufer eher als der ganz gute Springer, also der überragende Springer, wenn er einfach da Defizite hat. Aber das ist so das, wo ich sage, das hat sich jetzt einfach gewandelt und das ist jetzt einfach, das sieht man jetzt auch. Vinzenz, Julian, die waren jetzt dann jetzt immer in den Top 10. Maximal Top 15, aber anders kommt man dann nicht mehr nach ganz vorne.
Ich habe ja gerade gesagt, du hast in deiner Karriere so viele Wettkämpfe bestritten, weil du ja schon lange mit dabei bist. Hast du eine besonders lustige Geschichte, die du uns vielleicht erzählen möchtest? Vielleicht nicht nur über dich, kannst auch gerne über andere Geschichten erzählen. Keine Ahnung, Ski vergessen, Sprungski.
Ja, es gibt die wildesten Nummern. Dann in OTP weiß ich mal, da waren die Sprungski von den Österreichern sind dann nicht gekommen. Dann haben die sich Ski ausgeliehen. Also Sprungski, das ist ja so ein individuelles Produkt, jeder Falter Setup Dings. Und dann haben sie sich die Sprungski ausgeliehen und dann, ich glaube sogar, Franz Josef Real war dann Zweiter oder hat sogar Springen gewonnen. Also es war dann so, es ging dann erstaunlich gut für das, dass es einfach so ein zusammengeliehener Ski war. Nein, das sind, da erlebt man wirklich ganz, ganz, ganz viele Anekdoten. Was für mich, von mir, gibt's da was Witziges.
Aber kurze Frage, also wo leiht man sich denn Sprungski? Also man geht ja nicht zu Intersport, ja, also Häger.
Das ist dann ich habe ja jetzt auch einen Ersatzsprungski dabei oder noch zwei, drei andere Ski. Im Falle jetzt, wenn jetzt einer aus einem anderen Team jetzt gar keine Ski hätte, würde ich auch meinen Ski, die Länge muss passen, die Schuhgröße muss halbwegs passen und dann dieses Bindungssystem, das muss auf jeden Fall auch so halbwegs passen, aber da gibt es jetzt auch keine so, da gibt es schon Individualität, aber da gibt es schon auch irgendwie so mehr oder weniger Standard Sachen. Und wenn man das dann hat, dann ist es also gleiche Skimarke, gleiche Skilänge. Und dann kann man da jetzt aus anderen Teams, haben die sich das dann zusammengesucht. Und da hilft man natürlich zusammen.
Es gibt ja auch ein Reglement, ne? Also ihr könnt ja nicht einfach mit irgendeinem Anzug springen.
Nein. Also naja, Anzug, das wäre eine schwierigere Nummer, weil da ist der Körper, der ist ja natürlich ja nur auf den Körper angepasst und das funktioniert nicht. Aber bei Sprungski, da muss eben die Länge passen, die Skimarke muss passen und dann die Bindung, aber dann geht es schon mal, aber es ist natürlich wirklich alles andere als optimal. Das wird das ist keine Dauerlösung, das ist mal eine Lösung, wo man sagt, damit ich überhaupt einen Sprung habe, meinte einer, würde das auch nicht machen, weil das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderer, der Ski reagiert in der Luft, der stellt sich anders an, also das ist dann schon eine Nummer, aber wie gesagt, wenn man dann einen PCR hat, der vielleicht dann kommt und bevor man gar kein Rennen hat, dann versucht man das einfach und riskiert das, also ich muss mal überlegen, ob mir sowas Ähnliches schon passiert ist, nee, ist nicht. Wir waren immer in Almaty und da war unser Skigepäck nicht da, aber da hatten wir jetzt, da hatten die anderen, jetzt gerade wenn es so Fernreisen sind, dann hat man nicht so viel dabei. Wenn man jetzt in Skandinavien, da fährt der dann normalerweise der oder oft der einen Materialbus hoch und das sind dann oft die Sachen schon da. Also das passiert selten, solche Vorfälle, aber wenn, dann hilft man sich eigentlich schon.
Auch da wieder die Frage der Perspektive, ne? Besser mit irgendeinem Skispringen als mit gar keinem. Das ist dann schwierig.
Definitiv. Ja. Also ohne Skispringen.
Ja. Ist eher ein bisschen doof.
Ja, ja, sehr doof.
Aber ich stelle mir das gerade vor, wie er dann da in der Spur steht und einfach passiert nichts und dann Kameras auf dich gerichtet und du sagst, nee, ich gehe hier nicht runter. Ja, ich möchte jetzt diesen Wettkampf machen. Ist mir egal.
Ja, losfahren könnten wir schon mit den Schuhen, aber genau. Dann haben wir spätestens am Schanzentisch mitspielen.
Genau, wir müssen jetzt mal weitermachen, Johannes. Ist jetzt also, ne? Ist jetzt, die ganze Welt schaut auf dich. So.
Ja, wäre auf jeden Fall ein Hingucker.
Ja, wir würden auf jeden Fall das sehr, sehr gerne übertragen. Also ich würde mit dem Handy auch draufhalten. Kein Problem. So, wir sind schon am Ende des Interviews. Du hattest gesagt, du hast nicht allzu lange Zeit. Das halten wir natürlich ein, versprochen. Haben jetzt aber noch eine kleine Bitte zum Schluss. Und zwar wollen wir am Ende der Saison so eine kleine Musikliste erstellen mit den Lieblingssongs aller Athletinnen und Athleten, die hier bei uns im Podcast waren. Gibt es einen Song, den du momentan ja dauerhaft auf den Ohren hast oder einen Lieblingssong, den du irgendwie ständig abspielst oder mit dem du schon irgendwie deiner Frau komplett auf die Nerven gehst? Sie sagt so, bitte nicht nochmal, Dankeschön. Jetzt kommt's.
Das ist immer so, also ich höre also natürlich viel Musik und irgendwie ich Musik immer so Stimmung, aber da halt so einen rauszupicken ist gar nicht so einfach. Also meine Frau oder ich höre auch gerne Taylor Swift tatsächlich, damit muss ich mich outen. Also
du bist ein Swift.
Jetzt nicht so Hardcore, aber ja. Irgendwie meine Frau und mir gefällt es auch richtig gut, deswegen läuft es doch sehr, 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 sehr oft. Wir hatten auch unseren Hochzeitstanz auf Taylor Swift, aber das bleibt dann doch so unter uns.
Das bleibt
ein
Geheimnis.
Ein Geheimnis wird es, aber welcher? Narcotic. Das ist so den könnten wir auf jeden Fall draufpacken. Das ist immer so eine gute Laune. Liquido ist das Original.
Liquido, okay. Ich war gerade so Taylor Swift mit Narcotic.
Da gibt es auch so ein. Nein. Das ist jetzt unabhängig. Das ist. Dann gibt es so ein Remix von You Not Us, Jan Nick. Den höre ich dann euch. Der ist immer so gute Laune und da komme ich immer in Race oder in guten Wettkampfmodus.
Also den Song können wir dann einloggen.
Den könnt ihr einloggen.
Perfekt.
Und sonst von Taylor Swift eigentlich irgendwas. Da.
Also du packst direkt zwei Songs drauf.
Ja, die Playlist wird ja nicht so kurz sein, oder?
Nee, die wird lang. Da sind, glaube ich, dann 22 bis 23 Titel drauf am Ende der Saison. Und jetzt ist schon eine interessante Mischung dabei, auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Deswegen wollte ich noch das Taylor Swift, damit da auch noch interessanter wird.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Johannes Ritzek. Wir haben das mal hier aufgeschrieben. Ich habe mitgeschrieben. Ganz wichtig aber natürlich für die Saison, dass du weiterhin gesund bleibst. Wir drücken dir die Daumen für die weitere Saison und natürlich auch für die Ski-WM in Trondheim, bei der wir mit dabei sind. Und no pressure, wir sprechen uns ja dann nochmal, wenn du die Goldmedaille um den Hals hängen hast.
Sehr gerne.
Danke dir.
Da komme ich auf jeden Fall sehr gerne dann.
Sehr gut. Ja, und das war sie. Also die erste Sportschau-Wintersport-Folge im neuen Jahr mit Johannes Ritzek. Ich finde, wir sind damit erstmal hervorragend in dieses neue Jahr gestartet, in dem wirklich ein Großereignis das nächste jagt. Wir sind natürlich für euch mit am Start, ob TV, Livestream oder Podcast. Bei uns seid ihr bestens versorgt mit den Besten der Besten im Wintersport. Egal, wo ihr uns hört, abonniert uns doch gerne und bewertet uns. Bis zur nächsten Woche. Ciao.